Jeder muss für sich seinen Weg finden. Da geht es nicht um Radikalität, sondern da geht es einfach darum, was tut mir gut und die maximale Zeit des Nichtessens einfach herauszufinden. Das wäre jetzt für jeden für sich, das wäre das Optimale. Ja.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, es geht euch gut und ihr befindet euch in diesem Moment an einem schönen und an einem sicheren Ort. In dieser Folge sprechen wir über Fasten. Es gibt unzählige Arten, von Heilfasten über basisches Fasten bis hin zum alltagstauglichen Intervallfasten. Die Gründe und das Anliegen dahinter sind mindestens genauso vielfältig. Einige Menschen möchten gern einfach ein paar Pfunde verlieren, andere wollen den Geist bezwingen und verzichten, wiederum andere eher den Darm und somit den kompletten Organismus entlasten. Zu denen würde auch ich mich zählen. Fest steht, Fasten ist eine gute Sache, wenn man weiß wie und vor allem, wenn man den für sich richtigen und gesunden Weg gefunden hat. Denn nicht jeder Mensch verzichtet von heute auf morgen mal eben 10 Tage lang auf feste Nahrung und trinkt nur noch Wasser und Kräutertee. Und ohne medizinische Begleitung empfiehlt sich das auch übrigens nicht. Alexandra Paskalidis arbeitet seit vielen Jahren als Ernährungsberaterin und ihr Herz schlägt laut für das Heilfasten. Seit dem Frühjahr 2025 berät sie die Gäste im wunderschönen Gesundheitsresort Rosenalp in Oberstaufen und begleitet sie durch ihre Fastenkur. Ich bin einer Presseeinladung des Hauses gefolgt und spreche hier mit Alexandra über die Vorteile des Fastens, die verschiedenen Möglichkeiten und wie man für sich das passende Programm findet, sodass Verzicht nicht zur Qual oder zur nächsten Kompensationsstrategie wird, sondern für den Körper und die Seele wirklich heilsam ist. Viel Freude und viele schöne Erkenntnisse bei unserem Gespräch. Liebe Alexandra, schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch, dass du da bist und dich für das Thema Fasten interessierst. Ja, toll. Mhm.
Ja, ich habe natürlich auch so meine persönlichen Erfahrungen gemacht mit der Fasterei. Und ich habe es jetzt lange nicht gemacht und möchte auch diese Podcast-Folge wieder als Anlass nehmen, vielleicht mal wieder dahin zurückzukehren. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie heilsam und wie hilfreich das Fasten ist. Bevor wir ganz tief in die Materie einsteigen, würde mich aber ein bisschen was über dich interessieren, weil meine Erfahrung ist, wenn Menschen für ein spezielles Thema so losgehen, wie für das Thema Ernährung, dann bringen die in der Regel eine Geschichte mit. Mhm. Also das heißt, die haben in der Regel häufig selber einfach unheimlich positive, wichtige, heilsame Erfahrungen gemacht, warum sie sich dann so ganz diesem Thema widmen. Mhm. Was brachte dich zur Ernährung?
Ich brenne für das Thema, kann man sagen. Ja, also schon Zeit meines Lebens interessiere ich mich für die gesunde Haltung des Organismus. Also da ist das Thema Ernährung an vorderster Stelle. Auch das Thema Sport, die Bewegung ist ein Thema in meinem Leben. Und es war eigentlich schon von mehr oder weniger Kindesbeinen an. Also als Jugendliche schon habe ich mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, habe auch schon eine Facharbeit geschrieben über das Thema Ernährung. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich das irgendwann mal studieren wollen würde. Ja, und habe dann aber eine ganz normale Banklehre erstmal gemacht, danach was Solides, ja, und dann bin ich einfach, ja, noch einmal auf einen anderen Weg gegangen und habe einfach mein Hobby zum Beruf gemacht, einfach, ja, weil mich das Thema fasziniert, was können wir mit unserer Ernährung und auch mit dem Thema Bewegung Gutes für unseren Organismus tun. Und das ist schon wirklich Zeit meines Lebens. Also das hat mich dazu gebracht. Und auch Fasten ist ein Thema, das begleitet mich von jungen Jahren an. Ja, schon als Jugendliches das erste Mal gefastet und das eigentlich auch immer regelmäßig, kann man sagen, sofern der Zeitpunkt der richtige ist. Das ist natürlich auch klar.
Genau. Mhm. Ja. Über Timing werden wir auch auf jeden Fall auch sprechen in dieser Folge. Wie lange machst du das schon?
Das Heilfasten.
Mhm. Oder die Ernährungsberatung, dich mit der, du hast gerade gesagt, hast als Jugendliche angefangen, aber jetzt so, wurde es dann sofort der Beruf?
Also nach der Banklehre habe ich studiert, klar. Und dann war der Weg ein bisschen schwierig, weil das Thema Ernährung ist noch nicht so lange im Fokus der Allgemeinheit. Könnte auch immer noch mehr sein. Wir könnten viel mehr dahingehend eigentlich an Informationen benötigen. Deswegen habe ich lange Zeit dann auch erstmal mich orientiert, was soll ich eigentlich machen beruflich nach dem Studium auch, weil das als Ökotrophologin nicht so einfach war, das Entsprechende zu finden, und bin dann einfach nach verschiedenen Stationen, ich sage jetzt einmal seit gut 20 Jahren, war auch mal kurzzeitig selbstständig, ja, in der Ernährungsberatung und war vorher lange Zeit eben im klinischen Bereich tätig, genau. Und jetzt ja quasi in einem Gesundheitsressort, wo es primär ums Thema Fasten geht, und das ist genau meins.
Ich habe im Vorfeld vor unserem Gespräch mal ChatGPT gefragt, welche unterschiedlichen Arten von Fasten es gibt. Und da gab es natürlich unendliche Antworten. Also von Heilfasten über therapeutisches Fasten, über Basenfasten, über Intervallfasten. Was wird jetzt hier hauptsächlich angeboten und wo legst du aufgrund deiner ganz persönlichen Erfahrungen den Augenmerk drauf?
Also bei uns wird klassischerweise die Schrotkur angeboten. Wir sind ja hier in Oberstaufen mit der Rosenalb. Und das ist ja Deutschlands also einziges anerkannter Schrotheilkurort, ja, Oberstaufen. Und da bieten wir die Schrotkur an. Eine Form, ja, eine natürliche Form, sage ich jetzt einmal, der Heilungsweise, ob es jetzt direkt ein Fastenprogramm ist, darüber lässt sich streiten, weil natürlich gegessen wird. Da ist natürlich auch die Einstellung, was bedeutet Fasten? Für mich ist Fasten eher Nahrungskarenz, also nicht essen. Aber in der Schrotkur, da wird gegessen, da ist auch klassisch dann dieser Ganzkörperwickel auch in der Nacht dann noch einmal im Programm, was ja auch ein Bestandteil der Schrotkur ist, neben den Trink- und Trockentagen und der Bewegung und der Ruhe. Also das wird hier im Hause angeboten, schon seit über 50 Jahren. Ja, also das ist schon ganz traditionell. Und dann haben wir hier auch im Programm das Basenfasten nach Wacker, nennt sich auch Fasten, wird aber auch gegessen, aber es ist kalorienreduziert und rein veganes Essen. Also da werden diese Eiweiße ausgeklammert, also das, was den Körper ja eigentlich dann zur Übersäuerung führt, ja, im Übermaß gegessen. Also das ist das Basenfasten nach Wacker. Und dann haben wir auch noch das traditionelle Heilfasten, wo wirklich nichts gegessen wird, sondern nur getrunken, ja, und bei uns eben neben den Säften, also neben dem Wasser und dem Tee, auch als Angebot mit Obst oder Gemüsesaft dann auch noch angereichert werden kann. Genau. Und mein Favorit ist halt, weil ich das halt einfach schon mein Leben lang praktiziere, das Heilfasten. Also für mich ist Fasten wirklich Nahrungskarenz, eine Zeit lang mal nichts Festes kauen müssen. Das ist für mich Fasten, genau.
Warum das für den Organismus so gut ist und uns allen gut tut, da werden wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe gerade noch so gedacht, als du erzählt hast, als du studiert hast und der Beruf der Ökotrophologin, dass man es da noch schwer hatte, ist ja heute unvorstellbar. Ne? Also wir haben gestern ja im Vorgespräch schon festgestellt, man würde sich so ein bisschen wünschen, dass auch schulmedizinisch mehr Augenmerk gelegt werden würde auf die Ernährung. Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, es kommt, aber für meine Begriffe noch zu wenig. Ja, wir könnten mit einer gesunden Art der Ernährung wahnsinnig viele Erkrankungen primär vermeiden erstmal, beziehungsweise therapieren. Also das sind diese ganz klassischen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Ja, das ist ja, ich will jetzt nicht sagen, es wird eine Seuche, aber das wird ja, ist ja zunehmend, ja, dass wir Diabetiker Typ 2 bekommen. Ja,
jung auch, ne?
Ja, wahnsinnig viele Kinder, das beginnt mitunter schon in der Schule letztendlich. Wahnsinn. Diabetes Typ 2, ja, das ist eine Sache, das könnte man sicherlich mit einer gesunden Ernährung vermeiden. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja, Fettstoffwechselstörungen, ich glaube, ab 60, 65 Jahren, dann nimmt jeder Zweite bei uns in Deutschland Statine gegen erhöhtes Cholesterin. Also ich finde, da sollte man mehr so zum Urvater der Medizin zurückkehren, zum Hippokrates, ja, der schon immer gesagt hat, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Also es ist schon ja leider noch so, oder es ist, dass es zu wenig Beachtung findet. Ja, was können wir Gutes für uns tun?
Also Alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen das, dass das Thema Ernährung für mich unbedingt auch auf jeden Heilungsweg, auch wenn es um die Psyche geht, unbedingt dazugehört, weil natürlich das, was wir in uns aufnehmen, ich denke mir, dass manchmal wir tanken unsere Autos mit dem teuersten Sprit und was wir uns selber teilweise zumuten und dem Organismus zumuten, das ist schon völlig verrückt. Ich finde auch, wir sind auf einem guten Weg. Aber es ist noch viel Platz nach oben.
Also ja, auf jeden Fall. Potenzial ist noch groß. Auf jeden Fall, ja. Ja, wenn man halt auch schon mal schaut, was wird eingekauft im Supermarkt, ja, was ist in den Einkaufswegen drinne. Es ist manches Mal wirklich erschreckend, ja. Mhm. Wir werden natürlich auch stark beeinflusst von äußeren Dingen. Das ist natürlich auch ein Thema, gell? Also von Industrie, ja, von Werbung und ja, aber letztendlich ist jeder selber für sich eigenverantwortlich, ja.
So ist das.
Und jeder kann auch was Gutes für sich tun, wenn man will, ja.
Ja, absolut. Liebe Alexandra, wenn dein Herz schon für das Heilfasten laut schlägt, dann lass uns doch genau damit einsteigen. Heilfasten bedeutet, wirklich komplett auf feste Nahrung zu verzichten. Heilfasten ist aber nicht Saftfasten. Erzähl mal kurz deine Definition, die klassische Definition von Heilfasten.
Heilfasten, da beschränkt sich quasi die Aufnahme auf Wasser, Tee und Gemüsebrühe und dann in besonderen Fällen dann auch noch integriert mit entsprechenden Säften, wenn gerade der Kreislauf einmal ein bisschen schwächelt als Beispiel. Ja. Ich würde nicht zu viel Saft im Heilfasten verzehren. Warum? Weil es gerade diese Fruchtsäfte, der Fruchtzucker, ja, diesen Fastenstoffwechsel unterbricht. Wir wollen ja in den Fastenstoffwechsel kommen, um die positiven Effekte des Fastens wahrnehmen zu können. Das heißt, wir müssen schauen, dass unsere Glykogenvorräte, also der Zucker in unseren Zellen, in der Leber abgebaut ist, ja, und dann kommen wir in den Fastenstoffwechsel. Und wenn wir natürlich permanent Säfte zu uns nehmen und vorwiegend dann viele Fruchtsäfte zu uns nehmen, tun wir uns schwer oder der Körper, der Organismus tut sich schwer, in den Fastenstoffwechsel zu gelangen. Es ist zwar schon kalorienreduziert, keine Frage, das ist klar, aber das wäre dann das Thema mehr des Effektes vom Fasten. Und ich bin der Meinung, auch unter dem Gesichtspunkt ein bisschen Verzicht und Demut, ja, zu vielleicht, was ja auch ein Aspekt sein kann.
Auf jeden Fall.
Beim Heilfasten, ja, tut es nicht schlecht, wenn man auch nur mal Wasser, Tee und dann mal ein bisschen Gemüse Brühe, aber das ist keine fertige Brühe, sondern das ist frisch gekochtes, abgekochtes Gemüse und nur der Sud wird davon quasi verzehrt. Also es ist nichts Fertiges, Angerührtes, gell? Das ist auch nochmal ganz wichtig bei dem Thema. Also das ist für mich das klassische Heilfasten, ganz genau.
Der Begriff, der gerade gefallen ist, Fastenstoffwechsel. Was genau bedeutet Fastenstoffwechsel?
Ja, wir brauchen ja, also unser Gehirn braucht eigentlich permanent Zucker, das ist die Glucose, ja, braucht man auch im Fasten, aber viel eingeschränkter und der Körper ist es nicht gewohnt, eigentlich sofort auf Fette quasi umzusteigen und Fette zu verstoffwechseln. Das heißt, es muss der erst lernen nach circa 2-3 Tagen, wenn wir unseren Glucose- und Glykogenvorrat aufgebraucht haben, geht manchmal auch schneller, es kommt darauf an, wie sportlich ich bin, wie viel ich da noch verbrenne, dann lernt der Körper automatisch vom Fettstoffwechsel, das sind die sogenannten Ketone, die dadurch entstehen, das ist dann die Ketose, auch quasi sich zu versorgen. Ja, also das heißt, es ist der Fastenstoffwechsel, dann hat der Körper eigentlich umgestellt, ja, auf quasi an die Fettreserven ranzugehen.
Mhm. Wie bereite ich den Körper vor aufs Fasten?
Ja, also erstmal geistig, also die Einstellung ist ganz wichtig, das ist schon einmal der primäre Punkt. Was habe ich für ein Ziel oder was bedeutet für mich Fasten? Ja, und habe es gestern schon im Vorgespräch ja auch erwähnt, also es ist wirklich wichtig für meine Ansicht nach, dann von einem erfolgreichen Fasten zu sprechen, wenn nicht nur die Gewichtsabnahme im Fokus steht, also nicht nur quasi, dass der Hosenbund weiter geworden ist, sondern dass sich das Bewusstsein auch erweitert. Das heißt, ich brauche die entsprechende Einstellung zum Fasten oder sollte das haben. Es sollte für mich kein Zwang sein. Es ist zwar auf eine gewisse Art ein Verzicht, keine Frage, aber das ist freiwillig. Und das ist ein schönes Gefühl, das ist dieses Freiwilligsein einfach, was freiwillig zu machen, das ist einfach eine Selbstbestärkung für einen selber, gell? Also für das Vertrauen in einen selber, dass ich das schaffe. Also das ist eine Vorbereitung, das auf geistiger Ebene, auf körperlicher Ebene würde ich sagen, auf jeden Fall angeraten zu entlasten. Das bedeutet, in das Fasten nicht mit einem vollen, gefüllten Magen und Darm reinzugehen. Ja.
Also nicht nochmal zum Lieblingsitaliener am Vorabend und eine Pizza und eine Pasta und dann.
Kann man natürlich alles machen, aber da ist natürlich dann auch die Frage, gell? Also ist das so sinnvoll? Ich würde das nicht machen. Ich würde einfach mit einer leichten Kost mich ein paar Tage drauf einstimmen. Also leichte Kost, Obst und Gemüse, vielleicht so Kartoffeln und Reis, aber nichts so schwer angebratenes oder nichts so beim so Fastfood oder sowas. Ja, das wäre das eine. Und dann ist die Frage, ja, das ist natürlich auch so im klassischen Heilfasten, das beginnt eigentlich traditionell immer mit der Darmentleerung, ja, das ist halt einfach so aus der Tradition heraus. Da ist es natürlich auch so, wie bei allem gibt es verschiedene Meinungen. Heutzutage wird ja auch eben ganz stark das Darmmikrobiom in den Fokus genommen. Im Darmmikrobiom ist ja nicht nur Schlechtes, das, was wir vielleicht im Fasten ja auch entledigen wollen, sondern da gibt es auch ganz viel Gutes. Und das ist natürlich dann die Frage, macht es so viel Sinn, so stark dann auch den Darm zu reinigen? Aber das ist sicherlich ein bisschen eine Einstellungssache und ja, wie soll ich sagen, man muss es selber vielleicht mal erfahren, wie tut mir das eine und wie tut mir das andere. Mhm. Also Darmentleerung wäre dann einfach zum Beispiel halt klassisch im Heilfasten mit Trinken von Bittersalz oder Glaubersalz. Ja, genau. Dann wird es ziemlich stark entleert. Ja, man könnte auch mit einem selber einen Einlauf, ja, da gibt es so Geräte, die nennen sich Irrigator, da macht man einen Wassereinlauf. Man könnte damit auch quasi seinen Darm entleeren, ja. Man kann aber Kolonhydrotherapie machen, das sage ich immer, das ist der Reus unter den Darmeinläufen, das wird halt dann beim Physiotherapeuten oder Heilpraktiker gemacht. Das sind alles Methoden, um den Darm zu entlasten. Erfahrungsgemäß, ja, geht's, also sagt man zumindest, da geht's den Leuten besser, was so Unwohlsein anbelangt, was Kopfschmerzen anbelangt, was Hungergefühl anbelangt, ja. Dass es besser ist, den Darm vorher weitestgehend zu entleeren. Ich selber hab's noch nie probiert. Mein nächstes Heilfasten wird sicherlich so sein, dass ich das mal ausprobiere. Wie tut es mir? Nur dann kann man auch sich seine eigene Meinung bilden, wenn ich das mal nicht mache. Also quasi in das Fasten so sanft übergleite mit Entlastungstagen, aber nicht den Darm zu stark reinige.
Mhm. Mikrobiom ist ein Begriff, der immer mehr in aller Munde ist und welche enorme Rolle das Mikrobiom spielt in unserem Körper. Aber nicht jeder weiß, was das ist. Mhm. In deinen Worten, was ist das Mikrobiom?
Das sind die Bewohner und es sind viele, ja, Millionen oder Billionen Darmbakterien. Also das sind die Bewohner unseres Darmes, ja, das beeinflussen wir natürlich durch unsere Lebensweise, also das, was wir essen, geht durch unser Magen-Darm-System, hinterlässt da Spuren, ja, es wird Neues gebildet, ja, Altes wird ausgeschieden, das sind einfach, ja, die Darmbewohner, auch durch unsere, wo wir leben sicherlich, welchen Umwelteinflüssen sind wir ausgesetzt, ja, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Genetik wahrscheinlich auch, kann ich nicht genau sagen, wie hoch der Prozentanteil ist, aber primär durch das, was wir essen. Also für mich ist das ein genetischer Fingerabdruck. Also das ist einfach, und es gibt, ich glaube, keine identischen. Das ist, jeder ist unterschiedlich in seiner Zusammensetzung des Darmmikrobioms. Ja, natürlich, also primär für meine Begriffe, über das, was wir zu uns nehmen. Mhm. Gell?
Spielt eine enorme Rolle, was unsere physische Gesundheit angeht, aber auch unsere psychische Gesundheit. Also auch Depressionen werden seit vielen Jahren untersucht, wie sie in Zusammenhang stehen, zum Beispiel mit einem Leaky Gut, also mit einem porösen Darm, mit dem Mikrobiom. Das muss man sich, finde ich, echt nochmal bewusst und klar machen, wie... Also die Julia Endres, die dieses berühmte Darm mit Charme geschrieben hat vor vielen Jahren und damit ja ein Weltbestseller gelandet hat, ist ja so ein bisschen wieder verschwunden von der großen Bühne, was ich super schade finde. Ich habe sie jetzt neulich mal wieder in der Dokumentation auf Netflix gesehen, also relativ aktuelle Aufnahmen. Aber der ist es damals schon gelungen, den Fokus auf ein Organ zu legen, das wir in der westlichen Welt überhaupt noch nicht so richtig begriffen haben in seiner Bedeutung.
Das stimmt.
Also was der Darm eigentlich bedeutet.
Ja.
Die asiatischen Kulturen wissen schon seit vielen tausend Jahren, das ist das zweite Gehirn.
Ja, ganz was Wichtiges. Ich meine, so wissenschaftlich untersucht wird es meines Wissens erst so seit den 2000er Jahren bei uns, ja, das, was das für einen gesundheitlichen Aspekt hat überhaupt, das Darmmikrobiom. Deswegen traditionelles Heilfasten, da wussten die noch gar nicht um dieses Darmmikrobiom und haben natürlich immer den Darm eben erstmal gereinigt, bevor sie dann eben ins Fasten sind. Und deswegen das eben Erwähnte, ich denke, im modernen Fasten wird man davon abkommen, wenn man dann dieses Darmmikrobiom eben in den Fokus nimmt, weil natürlich sehr viel Gutes dadurch auch ausgespült wird. Gell? Also das ist enorm wichtig. Ja. Also da sagt man auch, dass für ganz viele Erkrankungen auch ausschlaggebend, wie ist die Zusammensetzung des Darmmikrobioms. Ja? Das ist ganz was Wichtiges.
Welche Vorteile hat das Heilfasten für uns?
Viele.
Lange Liste.
Also pauschal Reinigung von Körper, aber nicht nur von Körper, sondern auch von Geist und Seele. Also das ist also ganz wichtiger Aspekt, also dass es so ganzheitlich betrachtet. Natürlich heutzutage Thema Longevity, also jeder, der sich mit Langlebigkeit auseinandersetzt, der wird nicht drum herum kommen, um sich mit dem Thema Fasten auseinanderzusetzen. Das ist das Thema auch der Autophagie, es ist diese Zellreinigung, wo es 2016, glaube ich, ja den Nobelpreis gegeben hat für diese Wissenschaft, dass man erkannt hat, dass ein Zellrecycling stattfindet, wenn wir nicht essen. Und je länger die Phase des Nichtessens ist, desto besser. Also ich meine, das findet zwar ständig statt, ja, auch bei einer stark sportlichen Betätigung findet diese Zellreinigung statt, aber dann eben ganz bewusst dann eben auch beim Fasten. Ja, deswegen ist Fasten auch so gesund. Und letztendlich, es liegt in unseren Genen. Also der Körper ist darauf konditioniert. Ich meine, unsere Vorfahren haben auch nicht ständig verfügbares Essen gehabt. Ja? Die haben auch Zeiten des Nichtessens gehabt und sind damit super klar gekommen. Nur heute in unserer zivilisierten Welt, wir haben ja ständig irgendwie die Möglichkeit zu essen. Ja? Wird natürlich dann auch ganz oft so praktiziert und das ist nicht gesund. Und das ist ein Vorteil des Fastens, ja, dass wir uns wieder auf dieses Natürliche auch dann zurückbesinnen können, ja, und auch unsere Sinne schärfen können. Weil dadurch, wenn ich nur zum Beispiel Wasser, Tee, Brühe zu mir nehme, ja, habe ich auch die Möglichkeit, meine Sinne wieder zu schärfen, ja. Wie toll das dann ist, auch im Fasten wirklich dann an einem schönen Kaffee vorbeizugehen und nur den Geruch zu riechen. Einfach dieses Wahrnehmen, ja. Oder der erste Biss in den Apfel, wenn man
Fasten brechen. Der berühmte Apfel nach dem Fastenbrechen oder mit dem Fastenbrechen.
Ja, also wunderbar. Also auf allen Ebenen und natürlich auch nicht nur gesagt, wie gesagt, Reinigung des Körpers, Autophagie, Zellreinigung, sondern seelische Aspekte, ja. Also man kann auf allen Ebenen, sofern man es zulässt, loslassen. Und das finde ich schön, weil dann eine Reinigung stattfinden kann. Also wir haben die Möglichkeit, Altes gehen zu lassen, was weg will, damit Neues kommen kann.
Das ist ein schönes Bild. Ja, loslassen ist natürlich etwas, das fällt uns Menschen nicht so leicht.
Ja, das stimmt.
Also auch da hat der Darm ja Symbolcharakter.
Mhm. Ne?
Also,
ja.
Ne, wenn es um Verstopfung und so geht.
Ist es,
oder Durchfälle, Verdauungsstörungen.
So ist es, Thema Loslassen, ja. Und das ist ein schwieriges Thema, ganz klar. Und das muss man lernen. Das ist ein Lernprozess. Und ich finde es eben das Schöne, dass man das auch dann, wenn man es zulässt, dass es das Fasten ermöglicht, das Loslassen auf allen Ebenen. Auch für den Geist, das ist eine wunderbare Erfahrung des Fastens. Also man wird kreativer mitunter, ja. Man sieht klarer, ja. Das ist einfach so. Aber auch jetzt so, was das Therapeutische angeht, das weiß man auch gerade für alle Erkrankungen des Gehirns, ja. Also Thema Parkinson, Thema Demenz, ja, da sieht man ganz viele Vorteile, wenn man diese Zeiten einfach regelmäßig in sein Leben integriert, dass man mal Zeiten hat, in denen man nicht isst, ja. Muss ja nicht immer nur Heilfasten sein, gibt ja auch noch andere Formen des Fastens.
Genau. Naja, also das wäre meine Frage gewesen, der Nobelpreis 2016, war das dann im Grunde genommen so diese globale Geburtsstunde des intermittierenden Fastens, also das berühmte 16-8, also irgendwie mir kommt es zeitlich so vor, als Könnte also, es passen?
Meines Wissens, das Intervallfasten so ist ungefähr vor 20 Jahren nochmal so richtig aufgepoppt. Man hat schon im 19. Jahrhundert dazu geraten, nächtliches Fasten zu verlängern aus therapeutischen Zwecken her. Man weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so geschichtlich genau, wann es irgendwie mal zu drei Mahlzeiten gekommen ist. Weil Intervallfasten bedeutet ja in meisten Fällen zwei Mahlzeiten. Ja? Also das heißt, das ist eigentlich auch uns eigentlich in den Genen gelegt, ja, dass wir eigentlich zweimal essen.
Ist ja interessant,
ja,
wusste ich auch
also
nicht.
Also das ist so das, was ich so eruieren konnte zu dem Thema. Ja, also die Essener zum Beispiel, das ist so eine Glaubensgemeinschaft gewesen zu Zeiten Jesu. Die haben zum Beispiel gesagt, esse dann, wenn die Sonne am höchsten steht, also zum Mittag. Mhm. Genau, und esse dann, wenn die Sonne am niedrigsten steht, also abends, ja. Also das wussten die damals schon, ohne zu wissen, dass es gesund ist. Ja? Und auch in der arabischen Welt heißt es, da gibt es auch einen Ausspruch, und zwar morgens.
Wie? Ja.
Genau, wolltest du was sagen?
Ja? Ich bin gespannt.
Das Frühstück morgens, ja, esse alleine, das Mittagessen teile mit deinem Freund und das Abendessen schenke deinem Feind. Ja? Also auch da, ohne dass die das wussten, dass das gesund ist, zwei Mahlzeiten. Und so rein ernährungswissenschaftlich ist es so, dass es gesünder wäre für den Organismus, für die Verstoffwechslung, das Abendessen zu canceln, also quasi zu eliminieren, anstatt das Frühstück. Aber in der Praxis schaut es anders aus, weil es halt einfach ja, besser funktioniert für die meisten. Ja? Also zwei Mahlzeiten, und da sind wir dann einfach beim Thema Intervallfasten, auch das ist eine Möglichkeit, seinem Körper wirklich was Gutes zu tun. Man muss es nicht permanent machen, ja, aber man kann auch Intervallfasten, da gibt es verschiedene Methoden, wie du gesagt hast, es gibt es mit diesen 12-Stunden-Fasten, 14, 16, 18, ja, es gibt auch 22, also das wow. ist radikal.
Wow.
22 mhm. und dann 2 Stunden also essen, das gibt es auch, aber ich sage mal, man muss jeder muss für sich seinen Weg finden. Da geht es nicht um Radikalität, sondern da geht es einfach darum, was tut mir gut und die maximale Zeit des Nichtessens einfach herauszufinden. Das wäre jetzt für jeden für sich, das wäre das Optimale. Ja? Mhm. Also man kann auch nur 2 Tage in der Woche auch mal nur fasten. Das wäre auch eine Form des Intervallfastens.
Also 5-2, ja? Ne?
Zum Beispiel.
An 5 Tagen sich relativ in Anführungsstrichen normal ernähren.
Ganz genau.
Und an 2 Tagen extrem reduzierte Kalorienzufuhr
genau.
von, ich glaube, 500-600 maximal.
Genau, richtig, Kathi. Ja, also das ist so, das sind so Wege. Also ich sage immer so, jeder muss für sich seinen Weg finden. Man kann nicht pauschalisieren. Und wenn jemand 3 Mahlzeiten isst, auch kein Problem. Das ist kein Problem, solange, das wäre halt wichtig, das nächtliche Fasten eingehalten wird. Also das heißt einfach, ja, Breakfast, wie das der Begriff halt schon sagt im Englischen, ja, quasi das nächtliche Fasten brechen mit dem Frühstück und nicht nachts an den Kühlschrank gehen, wenn man aufwacht.
Breakfast,
ja.
Breakfast,
ja.
Frühstück, das ja. ist ja genial.
Ja, das hat schon seinen Sinn. Also ich meine, genau, das ist ja schon mal das Mindeste, dass wir zumindest schauen, dass wir 12 Stunden, ja besser noch 14 Stunden in der Nacht, ja, das Fasten, das ist auch eine Form des Fastens, ja.
Jetzt habe ich richtig eine Gänsehaut. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Weil ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ja. was heißt eigentlich Breakfast, ja. obwohl ich es in meinem Leben bestimmt eine Million Mal benutzt habe.
Ja.
Bricht das Fasten?
Ja.
Also die erste Mahlzeit des Tages, die das Fasten der Nacht unterbricht.
So ist es.
Genial.
Genau. Ja, eigentlich schön. Wir haben viele so Wörter, auch der Begriff Mahlzeit. Das heißt Malen mit unseren Mahlzähnen.
Und nicht ja. Schlingzeit.
Und nicht Schlingzeit. Und dann Zeit. Wer heutzutage nimmt sich wirklich bewusst Zeit, im Hier und Jetzt zu sein und seine Mahlzeit mit Zeit zu genießen? Das ist auch, ja, Mahlzeit. Also wir haben viele schöne Wörter, gell, wo man sich eigentlich gar nicht so den Kopf macht, gell, was es eigentlich zu bedeuten hat. Gell.
Ja. Ich habe als Kind den Satz noch gehört, morgens wie ein König, mittags wie ein Kaiser, abends wie ein Bettelmann.
Ja,
Oder vielleicht war es auch umgekehrt mit König und Kaiser, das weiß ich nicht mehr. Aber abends auf jeden Fall
wie ein Bettelmann. Das ist einfach halt dieses wenige Essen, ja, am Abend. Es ist halt nur so, wir werden halt zunehmend ja durch das soziale Gefüge auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen ja, geleitet, geführt. Ich meine, wenn wir natürlich berufstätig sind, den ganzen Tag arbeiten und dann also die einzige Mahlzeit ist, wo wir Zeit haben und uns auch ausgewogen und gut ernähren können, der Abend ist, dann ist das auch nicht tragisch. Ja, also so sehe ich das. Aber irgendwann muss man ja auch mal richtig essen. Dann ist das Abendessen halt das größte Essen. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, brauche ich dann das Frühstück und brauche ich es in dieser Größe? Das wäre halt dann für jeden Einzelnen zu überlegen. Weil wenn ich abends gut esse, und das machen ja alle Südländer, ja, die essen alle am Abend, weil da das klimatisch einfach am besten dann auch passt. Aber die wenigsten haben ein ausgewogenes und großes Frühstück, sondern da gibt es halt dann den Espresso mit was Kleinem dazu als Beispiel. Gell? Ja. Und so wäre das halt dann auch. Aber natürlich muss man sagen, ist es natürlich zum Verstoffwechseln und für den gesunden Schlaf besser. Wir füllen uns nicht so stark an am Abend, gell, mit schwerem Essen.
Da haben wir gestern im Vorgespräch auch drüber geredet, um die Brücke zum Fasten wieder zurückzubauen, dass ich glaube, jeder das Gefühl kennt, dass er schlecht schläft, wenn er abends spät viel gegessen hat. Ich finde das Fasten einfach für mich persönlich so unheimlich erweiternd und erleuchtend auch, weil man dann überhaupt erstmal feststellt, wie wenig der Körper eigentlich braucht. Und ich glaube, den wenigsten Menschen ist klar, was für ein unglaublicher Kraft- und Energieaufwand es für den Organismus ist, in der Nacht ein schweres Abendessen zu verstoffwechseln. Also es ist richtig, richtig harte Arbeit. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, ich esse in der Regel nicht nach 18 Uhr. Also 18 Uhr ist eigentlich das Späteste. Aber wenn ich jetzt mal verabredet bin oder auch jetzt hier in einem Hotel bin, dann kann es auch mal sein, dass es irgendwie 7:30 wird. Und ich tracke meinen Schlaf. Mhm. Und mein Schlaftracker merkt es sofort am nächsten Tag und fragt mich, dein Ruhepuls ist gestern Abend spät gesunken. Kann es sein, dass du spät gegessen hast? Das heißt, das ganze Herz-Kreislauf-System ist davon betroffen, wenn wir spät abends viel essen.
So ist es, ja. So ist, ja. Das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Und im Fasten macht man dann eben diese Erfahrung, vor allem dann nach den ersten 2-3 Tagen, die halt anstrengender sind, dass wir auch gar nicht mal so viel Schlaf brauchen, ja, weil wir einfach energetisch viel mehr zur Verfügung haben, weil der Organismus keine Verdauungsarbeit leisten muss. Und das ist auch ein positiver Effekt des Fastens, das kennenzulernen, wie viel Arbeit da drin steckt, ja, um Nahrung zu verarbeiten. Ja, das ist eben auch ein, ja, es gibt so viele schöne positive Effekte des Fastens, ja, die man da wahrnehmen kann. Auch eben, wie du gesagt hast, die Erkenntnis, dass wir nicht viel brauchen. Ja, wir brauchen nicht viel. Ich meine, wir können wochenweise leben, ohne zu essen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel bringe ich an Substanz mit ins Fasten rein.
Auf jeden Fall.
Das natürlich spielt auch eine Rolle. Aber letztendlich, ja, da sollte man vielleicht auch jeder für sich die Wertigkeit des Essens in seinem Leben auch einmal hinterfragen, weil es ist wirklich leider, muss man sagen, für viele nur so immens wichtig zu konsumieren. Ja? Also, aber es gibt viel wichtigere Dinge in der Hierarchie, wie zum Beispiel eben die Atemluft. Ja? Also ohne Atemluft könnten wir nicht lange überleben. Mhm. Ohne Trinken geht es nach wenigen Tagen dann schon auch nicht mehr. Ja? Und dann, das kommt auch aus der griechischen Philosophie, aus der Antike, dann käme immer noch, bevor dann das Essen auch mal eine Rolle spielt, die Liebe, die Begeisterung für irgendwas immer noch vor dem Essen, weil was macht ein schönes Leben ohne Begeisterung, ohne Liebe aus? Und dann kommt erst eigentlich das Materielle und dann sind wir im Ernährungsbereich. Aber leider Gottes ist für viele Essen, Ernährung ein Ersatz für alles, was eigentlich zuvor kommt, also gerade was so eben dieses Zwischenmenschliche anbelangt. Gell? Deswegen Ernährung ist zu vielseitig. Ernährung ist nicht nur das Wissen darum, sondern auch, das ist eben auch ganz viel, ja, Psychologie auch letztendlich.
Gell? Na klar, ich glaube, eine der mit Rauchen und Alkohol sicherlich eine der am meisten verbreiteten Kompensationsstrategien.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja, man muss sich nur die Bevölkerung ansehen, gell, letztendlich. Man kriegt es ja vor Augen geführt, gell, also leider.
Mhm. Wenn ich mich entscheide fürs Heilfasten, zu wie vielen Tagen rätst du? Minimum, aber auch Maximum ohne medizinische Begleitung? Weil ich glaube, ab einer gewissen Zeit, also ein Check vorher beim Arzt macht überhaupt Sinn, ne? Bevor man jetzt sagt, ich verzichte jetzt mal komplett auf Nahrung.
Also primär gesund sollte man sein, gesund, aber es ist natürlich die Frage, was ist jetzt gesund, aber ich sage jetzt mal, mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes, ja, wie Fettstoffwechselstörungen kann man fasten, aber da würde ich dann auch erstmal vorher mit dem Hausarzt auf jeden Fall auch darüber sprechen. Es ist ja auch therapeutisch sinnvoll, das dann auch zu machen, aber wie gesagt, erstmal mit dem Arzt darüber sprechen. Für jemand, der gesund ist, auf allen Ebenen, nicht nur körperlich, hängt auch mit Psyche zusammen. Ja, also auch das ist eine Rolle, also ein wichtiger Aspekt, was da eine Rolle spielt. Die psychische Gesundheit, seelische Gesundheit. Dann würde ich sagen, für den Einstieg, ja, für jemanden, der das noch nie gemacht hat, 8 Tage für den Einstieg. Mhm. Ja. Weil, warum jetzt nicht kürzer? Es ist so, die ersten 2-3 Tage aufgrund des der Umstellung des auf den Fettstoffwechsel ist es einfach beschwerlich. Das ist halt so.
Schön ist es nicht.
Ja, es ist nicht schön. Und wenn man dann auch vielleicht noch den Darm entleert, das kann auch sehr stressvoll werden, ja, mitunter für den Kreislauf etc. Das heißt also, die ersten 2-3 Tage sind anstrengend und danach geht es eigentlich meistens nur bergauf, kann man sagen. Also man kommt irgendwann so ein High. Und deswegen finde ich 8 Tage eine gute Zeit, um das auch ein bisschen genießen zu können, ja. Und danach, ja, ich finde generell, man sollte sich nicht limitieren. Man kann ja dann sagen einfach, ich gehe einfach in mich und spüre ein bisschen nach, wie geht's mir? Will ich jetzt schon aufhören oder will ich vielleicht noch den einen oder anderen Tag noch mal länger fasten? Die Hildegard von Bingen hat gesagt, man sollte spätestens dann aufhören mit dem Fasten, wenn die Hybris, also der Übermut, also überhand nimmt. Weil es kann natürlich auch sein, dass man so als Überflieger so auf den Rest der Welt herunterblickt, weil man ja eigentlich gar nicht mehr essen braucht, weil es geht einem ja so gut. Das ist ja auch eine Erfahrung. Wir brauchen eigentlich über längeren Zeitraum nichts, kein Essen, um trotzdem gut zu funktionieren. Aber wenn man dann so hochmütig wird, dann ist der späteste Zeitpunkt, dass man aufhören sollte mit dem Fasten, weil das ist dann ungesund, also gerade so auf geistig-seelischer Ebene. Und vor allem auch, wenn ich sehr schlank bin. Ja, ich meine, primär sollte man es aus meiner Begrifflichkeit heraus nicht nur wegen dem Abnehmen machen, ja, sondern hat andere Aspekte. Aber es zehrt natürlich, ist ein positiver Begleiteffekt, dass ich dadurch abnehme. Aber wenn ich sehr schlank bin, ja, dann zehrt es ungemein und dann muss man einfach auf seinen Körper hören und sagen, hey, jetzt ist gut. Wenn natürlich jemand stark übergewichtig ist, der kann wochenweise fasten. Mhm. In Begleitung dann des Arztes ist das ja auch eine mögliche Therapie, gerade bei Adipositas. Ja, wird ja auch in verschiedene naturheilkundlichen Kliniken auch angeboten. Ja. Mhm. Zwar noch zu wenig, aber es wird angeboten.
Wenn ich mich jetzt entscheide, ein Heilfastenprogramm zu machen, zum Beispiel in einem Hotel wie hier in der Rosenalp oder in irgendeiner anderen Einrichtung, Kontraindikationen spielen trotzdem eine große Rolle. Mhm. Sollte sowas in der Anamnese immer abgefragt werden, zum Beispiel Stichwort Essstörungen, ob jemand mit einer Anorexie kommt oder mit einer Bulimia zum Beispiel, weil das natürlich dann echt überhaupt nicht geeignet ist.
Nee, ist nicht geeignet, ja. In der Anamnese seitens des Hotels meinst du, oder?
Ja, oder des Ernährungsberaters im besten Fall, der dann so einen Job macht wie du.
Ja, also sollte es abgefragt werden. Wir sind natürlich nicht verantwortlich für den Menschen. Also wir können, das sind ja erwachsene Leute, ja. Also wir können da ja jetzt nicht bestimmen, du darfst es nicht, aber sie sollten es nicht machen. Ja, sie sollten es nicht machen. Ob das unsere Aufgabe ist, das dann herauszufinden. Ich meine, sie haben ja immer auch ein Arztgespräch dann auch, ja, auch bei uns in der Rosenalp. Es ist ja auch gesetzlich verpflichtend, dass alles, was, man nennt es hypokalorisch, also alles, was unter 1000 Kalorien ist in der Verpflegung, im Fasten, ja, ist, bedarf einer ärztlichen Betreuung, ja. Und da haben sie ja auch bei uns immer ein Arztgespräch oder 2 Arztgespräche insgesamt. Und da wird es, wenn es derjenige sagt, ich meine, manche haben eine Essstörung und man sieht es ihnen nicht an. Mhm,
also gerade bei der Bulimie zum Beispiel muss man es nicht unbedingt sehen.
So ist es ja. Das heißt auch dieses Abfragen, kann man machen, aber deswegen muss derjenige noch lange nicht die Wahrheit sagen. Man kann nur vielleicht im Gespräch, weil oftmals merkt man das ja im Gespräch, darauf hinweisen, dass das nicht so der optimalste Weg ist, gell? Aber letztendlich ist jeder für meine Begriffe eigenverantwortlich für sich, ja, dann sollte der das entscheiden, ja, aber gut wäre es nicht. Also das wäre auf jeden Fall eine Kontraindikation, ja, diese Essstörungen auch kontraindiziert, bei Schwangeren auch eher nicht, gell, also das ist klar, auch Kinder und Jugendliche nicht, ja, mhm. Und schwere Erkrankungen. Aber wie gesagt, man kann das therapeutisch machen, aber dann nur eigentlich in einer Klinik ärztlich begleitet, gell. Mhm.
Also jetzt zum Beispiel bei einer Krebsdiagnose, ah, ja, nicht auf nee. Eigenen Antrieb.
Nee. Also es gibt da zwar auch Untersuchungen, finde ich ganz spannend, dass offenbar bei Chemotherapie das besser vertragen wird, also was die Nebenwirkungen anbelangt, wenn diese Patienten vorher und nachher, ich weiß nicht, ich glaube 24 oder 48 Stunden fasten, ja, werden diese Begleiterscheinungen eingedämmt, finde ich echt ganz spannend. Es ist nur so, viele dieser Patienten, wie soll ich sagen, das ist natürlich auch ein bisschen ein Leidensdruck, wenn sie dann auch nicht essen sollten. Also da braucht man immer auch eine Freiwilligkeit dazu, ja. Aber das geht schon, aber auch das nur mit dem Arzt. Nur mit dem Arzt. Mhm. Okay. Also sowas ist eigentlich dann nicht als Gast im Hotel eigentlich vorgesehen, okay, für meine Begriffe.
Findest du es in so eingebettet innerhalb von Programmen ist es leichter, als das zu Hause zu machen? Also klar. Ich habe schon auch während der Arbeitszeit gefastet, allerdings Saftfasten. Mhm. Mit so kann man sich ja auch im Internet bestellen, ohne jetzt da den Anbieter zu nennen, wo dann auch so Gemüsesäfte kombiniert sind mit anderen Säften. Die sind alle kalt gepresst, also jetzt kein Apfelsaft oder so. Ja. Weil es mir immer leichter fiel, zumindest so ein bisschen Geschmack zu haben und nicht nur Wasser und Kräutertee.
Ist klar, ja.
Und ich konnte das tatsächlich auch, wenn ich das Wochenende hatte, für die ersten beiden Tage, wo ich einfach nur mit so allem Entzug klarkommen musste, Zucker und Koffein und was so dazugehört, kommen ja oft Kopfschmerzen auch mit dabei. Man ist einfach wahnsinnig abgeschlagen und super müde. Aber ich konnte das dann während der Arbeit ganz gut machen. Aber das ist auch als Einsteiger wahrscheinlich nicht so empfohlen.
Ja, also machen kann man ja alles, gell, die Gedanken und der Wille ist ja also der durchsetzungsfähig. Das geht, gehen tut das schon. Schöner finde ich es, wenn man sich wirklich eine Auszeit nimmt, ganz klar. Einfach, um dann dem Körper auch das zu geben, was er in dem Moment braucht, weil im Alltag da wollen und müssen wir ja ganz oft funktionieren, ja. Und im Fasten ist es so, der Körper sagt uns jetzt wollen wir ausruhen und dann können wir nicht ausruhen, weil wir in die Arbeit müssen. Und hier, wenn man in so einem Gesundheitsressort ist, können wir uns einfach in den Spa begeben. Wir gehen einfach aufs Zimmer, ruhen aus, legen uns im Liegestuhl. Und das finde ich das Schöne. Also einfach nicht nur den Kopf regieren zu lassen, der immer bestimmt, was zu tun ist, sondern wirklich seinem eigenen Körpergefühl nachgehen zu können. Und deswegen finde ich schön, wenn man das so machen kann, als zum Einstieg auf jeden Fall angeraten, weil es ist ja auch so, es kommen ja auch Befindlichkeiten vielleicht zutage, mit denen man nicht so gut umgehen kann. Mhm. Dann kann man auch mal dann nachfragen, wie geht's den anderen so? Oder auch dann eben bei mir, die fastenden Gäste ja auch begleitet, dann auch sich noch einmal Motivation holen. Ja, zu Hause wird man sagen, auch alles mischt, ich höre jetzt auf. Das ist irgendwie wäre auch kontraproduktiv. Also ich finde es schön, wenn man die Gelegenheit nutzen kann. Wenn man trainiert ist, kann man das natürlich auch zu Hause machen, also was das Heilfasten anbelangt. Die Schrotkur, wie sie auch bei uns angeboten wird, das geht zu Hause nicht, das ist klar. Das ist ganz spezielles Essen, dann diese Ganzkörperpackung in der Nacht etc. Da braucht man eine Einrichtung, ja. Also
Schrotkur ist irgendwie nicht mehr so. Es gehört jetzt nicht zu den modernsten, aber zu den traditionellsten und klassischsten Programmen. Und ich habe das nur mal über eine ehemalige Freundin mitbekommen, die das auch hier im Allgäu irgendwo gemacht hat. Aha. Und die hat mir dann erzählt, dass sie jeden Morgen um 4 geweckt wird und dann kalt eingewickelt wird. Und das klang für mich absolut wie, also es klang Horror für mich damals. Aha. Was wird bei der Schrotkur gemacht?
Ja, also das ist auch quasi zwei Mahlzeiten, also Mittag und Abend, auch nur veganes Essen, ja. Also auch da werden die Eiweiße ausgeklammert. Bei der Schrotkur ist dann so, die haben abwechselnd quasi, man sagt da Trink- und Trockentage. Also an einem Tag wird mehr getrunken, am anderen Tag wird weniger getrunken, ja. Und an diesen Trockentagen wird dann auch mehr getrunken. geruht und weniger Sport getrieben. Bei den Trinktagen, da wird dann, darf man sich mehr bewegen. Also das ist ein Inhalt der Schrotkur. Und diese Ganzkörperpackungen, die sollen so Selbstheilungskräfte eben anregen. Das ist wie so ein bisschen Ganzkörperhyperthermie. Also ich denke nicht, dass der Körper ins Fieber kommt, aber er erwärmt sich stark durch dieses erstmal ins Kalte legen, ins Feuchtkalte legen, und dann versucht der Körper natürlich dagegen zu arbeiten und erzeugt Wärme, und das regt sehr viele Selbstheilungskräfte an, ist auch sicherlich sehr entgiftend und auch eben ganz gut eben bei verschiedenen Befindlichkeiten, wie halt also gerade diese Gelenkbeschwerden und dergleichen. Also es ist ein anerkanntes Naturheilverfahren, ja. Und was haben wir noch beim Schrot? Das ist, glaube ich, so das Wesentlichste.
Wieso heißt es Schrot?
Der Begründer war, ach so, genau, der,
also hat nichts mit Schrotkugeln
zu tun. Genau, hat nichts mit geschrotetem Getreide zu tun, genau. Also der Begründer des Heilfastens, der hat Schrot geheißen, ganz genau. Ja, und das ist eigentlich hier in Oberstaufen ganz traditionell, ja, dass das hier angeboten wird. Ja. Aber auch da hat sich ein Wandel vollzogen. Ja. Also wenn man das so liest, auch da tut sich was in der Art des Essens über die letzten Jahre. Ja. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, schon fast 200 Jahre alt, das Schrot. Die Schrotkur, die haben wir auch ganz spartanisch angefangen, so meines Wissens nur mit trockenen Semmeln und so. Da hat sich in der Speisenauswahl schon ziemlich viel getan. Ja. Also auch an den Trockentagen, wo wenig getrunken wird, gibt es zum Beispiel Trockenobst. Ja. Da gibt es einen Verband, der da immer wieder dahinter ist, dass das immer auf den aktuellsten Stand gebracht wird. Genau. Mhm. Aber es ist eben auch was ganz traditionell Etabliertes. Genau.
Mhm. Naja, das mit den kalten Wickeln und Eispackungen in der Nacht ist ja im Grunde genommen nichts anderes, als was heute beim Eisbaden gemacht wird.
Ganz genau. Ja, 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 das stimmt. Ja, es nennt sich nur anders, und es ist einfach ein bisschen, das andere ist ein bisschen moderner, Eisbaden, ja. Und das andere, ja, das stimmt. Nichts anderes. Mhm.
Was hältst du denn für Einsteiger, die jetzt sagen, oh nee, aber trotzdem, nee, vorher noch Zwischenfrage, wann schmeißen die meisten hin? Zweiter oder dritter Tag, sagen die dann.
Bei was jetzt? Beim Heilfasten?
Beim Heilfasten?
Also ich habe manchmal hier Gäste, die anreisen und mich schon gleich am Anfang fragen, was ist, wenn ich da nicht durchhalte? Und das sage ich vorher immer noch mal kurz zu mir kommen und dann sprechen wir noch mal drüber. Sich einfach noch mal motivieren lassen und einfach noch mal abklären, um was geht's jetzt eigentlich. Es ist halt einfach auch da, sich die Freiheit zu gönnen, zu sagen, es geht mir nicht gut. Ja. Man muss nicht, nur weil es einem nicht gut geht, und es kann halt sein, nicht gleich sagen, ich muss abbrechen. Ja. Also ich wüsste jetzt niemand, der da jetzt in der letzten Zeit hier abgebrochen hat. Also jetzt ehrlich, also außer das war halt so ohne meine Kenntnis, aber nee, die halten, das ist, da geht es auch nicht um Durchhalten, sondern wie gesagt, da geht es einfach darum, zu akzeptieren, dass wir nicht immer funktionieren müssen. Auch das ist eine schöne Erkenntnis, weil im Alltag ist doch so, wenn es uns nicht gut geht, was machen wir? Wir essen schnell mal was. Mhm. Ist doch ganz oft so. Ja? Ist halt einfach, um das zu übergehen. Ja? Und im Fasten muss man sich dann ein bisschen damit auseinandersetzen, warum geht es mir denn jetzt nicht gut? Ist es wirklich, weil ich nichts zum Essen habe, oder ist es ganz auf anderer Ebene, warum es mir nicht gut geht? Ja? Und deswegen, also abgebrochen meines Wissens in den letzten Monaten, hat hier niemand.
Okay. Basenfasten wäre wahrscheinlich ein bisschen, ich komme ja so mit dem ganzen Trauma-Background und beschäftige mich viel mit Trauma und Nervensystem. Mhm. Und ich denke mir mal, Basenfasten wäre wahrscheinlich so ein bisschen der traumasensible Einstieg, um zu fasten. Also gerade für diejenigen, denen das jetzt wirklich zu heftig
ganz
ist.
Ganz genau.
Und da geht es ja auch darum, vor allem das Bewusstsein zu schärfen.
Auf jeden Fall. Ja, auch auf jeden Fall mal. Ja, zu unterscheiden, also wo sind wirklich die Lebensmittel, die unserem Körper nicht gut gehen, weil das sagte der Begriff schon auch, Basenfasten, wir ernähren uns basisch, also das heißt vegan, es werden so gut wie alle Eiweiße, ja, werden da quasi erstmal eliminiert, basisches Essen. Das ist kein Essen, was für den Alltag dann auf Dauer ausgerichtet ist. Wir brauchen ja auch Eiweiß, ja. Aber einfach auch mal zu erkennen, weil es auch in unserer Gesellschaft leider so ist, dass wir zu säurelastig uns ernähren. Und deswegen Basenfasten auch eine Form, ja, um Körperbewusstsein zu entwickeln, um seinem Körper was Gutes zu tun, ja, um zu entgiften, zu entsäuern. Wie gesagt, mit Essen halt, ja. Das ist halt dann, jeder sucht sich das raus, was er für sich stimmig, als stimmig erachtet. Genau, also auch ein wunderbarer Einstieg, Basenfasten, ja. Auch Saftfasten. Klar, wie du das erwähnt hast, kann man machen. Ich bin halt immer ein bisschen kritisch mit den vielen Fruchtzuckern. Mhm. Ja, weil durch das Trinken von vielen, vor allem Fruchtsäften und beim Fasten nach, also mit Säften vermutlich, hast du ja auch viele Obstsäfte getrunken, weil die Gemüsesäfte, die schmecken halt meistens nicht so gut, oder?
Die, also da, wo ich bestellt habe bei dem Anbieter, wie gesagt, die machen das on demand, also man bestellt das und dann stellen die erst die Säfte her, die sind kalt gepresst. Und das ist meistens eine Mischung, also zum Beispiel Karotte, Apfel oder rote Beete, Grünkohl und dann ist aber irgendwie vielleicht noch Dattel oder so dabei, damit es so ein bisschen schmackhafter ist. Und das hat für mich immer ganz gut funktioniert. Und man bekommt pro Tag dann 6 verschiedene und dann kann man die so alle 2 Stunden verteilen. Und für mich war das leichter. Also ich habe als Teenager auch mal richtig gefastet, 10 Tage mit, also war ich super jung, also würde ich heute auch sicherlich in Frage stellen wollen. Aber das fand ich auch nicht ohne, zumindest im Alltag.
Nee, das ist sicherlich gut umsetzbar, weil es ist ja kein Unterschied, sage ich mal, jetzt von der Energie her, ob ich jetzt mehrere Äpfel esse oder ob ich mehrere Äpfel trinke. Also du hast ja vom Energetischen her auf jeden Fall ausreichend gehabt, gell? Anders jetzt wie beim Heilfasten, da geht es ja schon eher noch ein bisschen an die Substanz, weil man ja viel weniger Kalorien dann eigentlich zu sich nimmt. Ja, also, aber auch das, jeder sucht sich das raus, ja, und das ist halt ein Prozess, was ist für mich das Richtige? Ich muss mir halt Gedanken machen, was bin ich bereit dafür zu tun, was ist mein Ziel und was will ich erstmal ausprobieren und dann sich die Freiheit erlauben, einfach Neues kennenzulernen, ja, und dann findet man schon seinen Weg. Und es mag heute Basenfasten sein und vielleicht beim nächsten Mal ist es die Schrotkur oder ich probiere dann mal das Heilfasten aus. Mhm. Ja. Da gibt es keinen Du musst. Ja, das ist immer freiwillig.
Es ist ganz interessant, nochmal Stichwort Trauma, weil Trauma unsere Welt und unser Verhalten in der Regel sehr rigide macht und sehr eng. Also Menschen mit Traumafolgen haben häufig nicht viel Elastizität und nicht viel Neugierde, was Neues auszuprobieren, weil dieser übermächtige Verstand sie davon abhält. So, das kenne ich aus meiner Geschichte auch. Und dabei wissen wir aber heute aus der Hirnforschung, dass es total wichtig ist, dass wir immer mal wieder auch in Areale unseres Lebens einen Fuß setzen, die unbequem sind und unkomfortabel, weil sich da wird irgendeine Region im Gehirn stimuliert, die nur bei sowas, also zum Beispiel, wenn man ins Eisbad geht oder wenn man fastet, obwohl man eigentlich erstmal keinen Bock drauf hat. Aber es macht uns resilienter und es ist super wichtig, diese Erfahrung zu machen, auch fürs Gehirn, dass man nicht daran stirbt. Also das ist...
Das stimmt allerdings, ja, weil man könnte manchmal meinen, wenn einer eine Mahlzeit nicht bekommt, der stirbt.
Ja, ja, ich kenne das von mir früher auch, wenn ich...
Auch, oder eher dann zur Aggressivität. Ja. Und ja, das lernt man auch schön im Fasten. Wir müssen nicht essen. Wir sind nicht verpflichtet zu essen. Wir können super gut auskommen mit nur trinken. Ja, also das heißt dann auch da, lieber verzichten, wenn nicht der richtige Zeitpunkt ist, um in Ruhe zu essen. Ja.
Ich sende dann mittlerweile meiner Amygdala immer die Botschaft, es geht nicht um Leben und Tod. Also mir wirklich bewusst zu machen, es geht nicht um Leben und Tod. Und ich frage mich, würde mich interessieren, wie du das als Ernährungsberaterin siehst. Ich frage mich, wenn wir Menschen, wenn es uns doch so schwer fällt zu fühlen, also traurig zu sein oder wütend zu sein, das ist ja das, was gerade in aller Munde ist und wo wir ja auch versuchen, immer mehr wieder hin zurückzufinden, mehr in Kontakt zu kommen mit unseren Gefühlen. Hunger ist ja auch ein Gefühl. Und ich frage mich, ob es für viele Menschen nicht auch einfach schwierig ist, mit diesem Hungergefühl zu sein. Weißt du, was ich meine?
Ich sag mal so, vermutlich wissen die wenigsten hier bei uns, was überhaupt Hunger ist. Also das ist wahrscheinlich, also es zu differenzieren, was ist Hunger, was ist Appetit, was ist Stressessen, das kann man auch ganz gut im Fasten wieder ein bisschen wieder relativieren. Ja? Also ich glaube, so richtig Hunger, das kennen wir gar nicht. Das ist ja gut auf der anderen Seite. Gell? Also
Ja, in der westlichen Welt, in der wir leben, wahrscheinlich hast du recht.
Ja, also das ist so, wo ich finde, das macht auch das im Fasten dann schafft die Möglichkeit, wieder zu reflektieren, warum esse ich eigentlich, was ist das eigentlich, ja? Warum habe ich das Gefühl, ich brauche das jetzt unbedingt, ja? Mhm. Also das hängt mehr damit zusammen, vielleicht mit diesem haben wollen, ja? Also das ist halt so und das brauche ich jetzt und deswegen mache ich das. Also das ist so eher egoistisches Verhalten letztendlich, gell?
Sondern, ja, Belohnungsprinzip, ja, wahrscheinlich auch. Ne?
So, ja, ganz viel. Ganz viel. Leider, obwohl man es ja gar nicht irgendwie, schlecht meint, gerade mit Kindern, wenn man sie belohnt, ganz oft ja eben auch mit Essen, mit Süßem, ja. Das ist eigentlich gut gemeint, keine Frage, ja, aber eigentlich schlecht. Man wird schon in der Kindheit quasi, ja, darauf konditioniert, sich mit Essen zu belohnen. Es gibt so viele andere schöne Dinge, mit denen man sich im Leben belohnen könnte, gell? Mhm. Also, ja, das ist so zu dem Thema vielleicht.
Ja. Wir haben über Timing gesprochen und wir zeichnen diese Podcast-Folge im Sommer auf. Viele Menschen neigen dazu, nach den Feiertagen im Januar oder auch dann zur klassischen Fastenzeit mit dem Aschermittwoch, ja, und dann bis Ostersonntag. Aber Januar eigentlich zum Heilfasten. Ich zum Beispiel friere wie ein Schneider, wenn ich faste. Mm. Und da ist Winter wirklich echt nicht die beste Jahreszeit. Mm. Das heißt, man darf auch da versuchen, für sich herauszufinden, wann ist ein guter Zeitpunkt. Genau. Und generell sind ja auch die Sommermonate, finde ich, einfach viel angenehmer.
Ja, also ich finde es auch wunderbar im Sommer, weil gerade auch wenn es sehr heiß ist, hat man ja von Haus aus, sage ich mal, schon weniger Hungergefühl, ja. Da lüstet einem gar nicht nach so viel Essen. Das heißt, der Verzicht fällt einem auch schon leichter. Und dann ist es ja auch so, dass man dann, wie du sagst, auch nicht so frieren muss, weil das finde ich auch so ganz leidig, ja. Im Winter beim Heilfasten, ich friere auch ziemlich stark, aber da kommt es natürlich auch darauf an, von der Konstitution her. Wenn man natürlich von Haus aus dann eher schlank ist, dann friert man natürlich umso mehr. Also ich sag mal es gibt kein richtig und kein falsch. Ja, jeder macht es so, wie er denkt. Es ist jede Jahreszeit sicherlich für einen selbst die geeignetste, die man auswählt, gell? Aber natürlich aufgrund dessen, dass halt zum Winter das Weihnachtsfest ist und dann irgendwann kurz vorm Frühjahr das Osterfest und da halt viele dazu neigen, eher ein bisschen mehr zu essen, dann ist halt da das Bewusstsein vielleicht nochmal eher geschärft, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich dann mal wieder fasten, gell? Deswegen sind es halt Jahreszeiten, wo das besonders gern gemacht wird, gell?
Mhm. Ein Aspekt, den wir bei den Vorteilen vom Fasten noch gar nicht benannt haben, ist die Haut. Das Hautbild verfeinert sich extrem. Mhm. Manchmal wird es erst schlechter, also als wird so echt alter Dreck rausgeschüttet.
So ist es, ganz genau.
Erst so ist es dann auch.
Wie eine Homöopathie. Erst wird was schlechter und danach wird es wieder gut, genau. Oder noch besser dann letztendlich. Ja, so ist es. Also die Haut verändert sich auch schön, ja. Also auch das immer wieder schön unterstützen mit irgendwelchen Bürstenmassagen, ja, tut der Haut sehr wohl oder dann auch eben mit irgendwelchen Ölen sich schön verwöhnen. Also das ist auch ein ganz positiver Effekt des Fastens, ja. Also auch die Ausstrahlung wird eine andere. Also auch in den Augen sieht man das eigentlich von Fasten, denn das ist so ein Strahlen. Also das kommt auch von innen raus. Also Heilfasten auf allen Ebenen nur positive Effekte, ja. Also muss man sagen.
Mhm. Kaffee, ja oder nein?
Ja, auch da mit allen Themen verschiedene Meinungen, ja. Es ist so, normalerweise, aber was ist schon normal im Leben, gell? Im traditionellen Heilfasten, auch im Basenfasten und auch bei der Schrotkur ist es so, keinen Kaffee, traditionell, ja. Wenn man sich jetzt mit der neueren Ernährungswissenschaft auseinandersetzt, fragt man sich, warum eigentlich, ja. Kaffee, kann man sagen, hat in den letzten Jahren eine Metamorphose hinter sich. Man hat ja viele Jahre gesagt, oh, Kaffee ist so ungesund und entzieht dem Körper Wasser. Dem ist ja nicht so. Und vor allem, seitdem man sich mit dem Thema Autophagie, also Zellreinigung, beschäftigt, ist es einfach so, der Kaffee mit noch vielen anderen Lebensmitteln ist ein sogenannter Fastenimitator. Also es ist so, er kurbelt die Zellreinigung richtig an. Also er ist auch, was Thema Alterung anbelangt, Zellreinigung anbelangt, eher zu forcieren, zu trinken. Schwarzer Kaffee. Und dem Fasten würde, also unter dem Aspekt, nichts dagegen sprechen, ihn, von meinen Begriffen her natürlich jetzt nur, ihn zu trinken. Wenn man natürlich jetzt ein bisschen auf den Verzicht geht und auch ein bisschen Genussmittel, die Wertschätzung dann auch mal wieder quasi finden möchte, dann macht es natürlich Sinn, vielleicht auch mal in dieser Zeit auf den Kaffee zu verzichten, ja, weil es ist eigentlich was Besonderes, ja, wir schätzen ihn noch kaum mehr, mhm. Es ist leider so. Also da gibt es natürlich verschiedene Ansatzpunkte, die man da jetzt in Erwägung ziehen kann, also das zum Thema Kaffee, ganz oft ist es so, dass der Kaffeeentzug, also wenn man im Fasten keinen Kaffee trinkt, anfänglich zu Kopfschmerzen führen kann, ja, und das ist für viele wirklich sehr unangenehm, also, und das sage ich jetzt aus meiner Perspektive, bevor man jetzt ein Schmerzmittel nehmen würde, weil man es nicht mehr aushält, ja, das kann ja wirklich so schlimm sein, dann bitte einen schwarzen Kaffee trinken.
Oder ein Espresso.
Zum Beispiel. Ja,
das braucht ja dann meistens eine kleine Dosis.
Ja, also auch da gilt es abzuwägen und jeder für sich entscheidet, ja, also das ist einfach ein Prozess, ja, also da gibt es kein nur gut und nur schlecht, es gibt immer zwei Seiten.
Mhm. Und das ist ja hochinteressant mit dem Fasten beschleunigen. Muss es ein koffeinhaltiger Kaffee sein oder könnte es auch ein koffeinfreier sein?
Was die Autophagie, die Zellreinigung anbelangt, ist es unerheblich, ob mit oder ohne Koffein. Es ist nicht das Koffein, es sind die anderen positiven Begleitstoffe in der Kaffeebohne. Ja? Also das, was die Zellreinigung anbelangt, spielt es keine Rolle. Ich würde auch, wenn jemand im Fasten mal gerne einen Kaffee trinken wollen würde, eher zu entkoffeinierten Kaffee raten. Warum? Weil natürlich das Koffein mitunter sehr aktivierend ist. Und wenn ich nichts esse oder nur eingeschränkt esse, wie beim Basenfasten, kann das extrem wirken und ich kann vielleicht ganz schlecht schlafen. Also nur unter dem Aspekt. Aber da sind natürlich auch die Menschen unterschiedlich, ja. Was das anbelangt, kann ich nach dem Kaffee gut oder nicht gut schlafen, ja. Also vor allem dann eher nicht am Abend trinken. Also wenn, dann eher zum Frühstück. Ja, da sind dann manchmal dann auch die Kopfschmerzen. Und dann vergeht es eben auch mit dem Kopfschmerz als Beispiel. Gell? Und auch, seitdem man das Darmmikrobiom so gut untersucht, weiß man, auch der schwarze Kaffee auch ganz gut, ja, für das Darmmikrobiom. Ja. Also es spricht nichts gegen Kaffee, auch nicht im Alltag, wenn es im Maßen ist. Also gerne mit oder ohne Koffein. Ja. Also von meiner Sichtweise her.
Wie immer macht die Dosis das Gift.
Ganz genau, ganz genau.
Liebe Alexandra, da war so viel drin in der Folge. Ich freue mich und ich hoffe, dass wir euch ein bisschen motivieren konnten, euch diesem Thema mal in kleinen Schritten zu nähern. Wir fassen zusammen, wer sich fürs Fasten interessiert, auf jeden Fall darauf aber auch vorbereiten, auch innerlich ein Anliegen finden, eine innere Haltung finden, das berühmte Mindset vielleicht klar definieren und nicht einfach von heute auf morgen entscheiden, ach, jetzt esse ich mal 10 Tage nichts.
Ganz genau, sehr gut.
Weil auch ja, so, ich weiß, dass ich damals auch Mikronährstoffe trotzdem genommen habe, also nicht nur Wasser und Brühe, sondern auch Nahrungsergänzungsmittel noch dazu genommen habe. Und das gilt ja auch alles geklärt zu werden und vielleicht dann eben auch mit dem Hausarzt oder mit der Hausärztin.
Ganz genau, ganz bewusst an die Sache rangehen, nichts überstürzen und einfach ja sich einfach finden, was ist mein Weg, ganz genau. Und dazu braucht es einfach Information und sich austauschen und dann entscheiden und dann einfach mal ausprobieren. Es passiert nichts, es stirbt keiner, egal bei welchem Fasten. Ja. Also da, es können nur neue Sachen kommen. Das ist einfach so, ja, neue Erkenntnisse. Von daher kann ich nur jeden dazu ermutigen, das einfach mal, egal welche Form des Fastens, auszuprobieren. Ja. Es erweitert auf jeden Fall stark das Bewusstsein und nicht nur den Bund des Rockes oder der Hose.
Alexandra Pascalidis, hat ein großes Vergnügen, mich mit dir auszutauschen. Danke, dass du mein Gast warst und danke, dass ich hier in der schönen Rosenalp sein darf.
Ja, vielen Dank auch für das tolle Gespräch, Kathi. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Großes Dankeschön am Schluss an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn weiterhin in die Welt schickt. Und wie gesagt, ich hoffe, wir konnten euch die ein oder andere Inspiration und jede Menge Motivation vermitteln, euch dem Thema Fasten vielleicht mal zu nähern. Wie gesagt, ich finde auch für Körper, Geist und Seele ist es ein wundervolles Instrument. Nächsten Freitag geht's weiter. Dann zum zweiten Mal mein Gast Julia Sahm. Julia und ich sprechen darüber, was Manifestation mit dem eigenen Körpergewicht, dem eigenen Körpergefühl und dem eigenen Wohlbefinden zu tun hat und wie wir uns die Magie der Manifestation zunutze machen können. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und natürlich stets neugierig. Bis nächste Woche. Bye-bye. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.